Zwischenfälle. Hörgeschichte auf Radio Z.
War da was?
Ja, gegenläufige Erinnerungen.
Die Radikalen der alten Frauen.
Der Aufstand gegen die WAA.
Die renitenten Nonnen des Mittelalters. Zwischenfälle.
Hörgeschichte auf Radio Z.
Die beunruhigende Aktualität der Vergangenheit.
Heute konsequent politisch sozial. Die Architektin Margarete Schütte-Lihotzky.
Wir stehen jetzt hier in der Frankfurter Küche von 1926. Die Architektin war Margarete Schütte-Lihotzky. Ja, und weißt du, wer hier schon mal bekocht wurde?
Nee, wer wurde da hier bekocht? Hier im Germanischen?
Nein, in dieser Küche.
In dieser Küche?
In dieser Küche ist schon bekocht worden. Theodor W. Adorno.
Ach nee.
Ja, die ist nämlich von Helene und Franz Calvelli Adorno. Und der Franz, das war der Cousin von dem Theodor Adorno. Und insofern hat der natürlich seine Verwandtschaft besucht. Und
jetzt sehen wir hier quasi neben dieser, links neben der Arbeitsplatte, ist eine geöffnete Kiste. Ah, das ist eine Kochkiste. Das ist total interessant, weil ich habe meiner Mutter mal so eine Kochkiste gebaut, weil die hat mal gesagt, irgendwie, warum benutzt man das heute eigentlich nicht mehr? Weil man hat im Kern nach dem Kochen, also man hat die Speisen nur angekocht, ne? Und dann war das Wasser heiß und dann hat man die in so eine gut gepolsterte Kochküche. Ich vermute, dass da noch ein bisschen Stoff fehlt hier drin, ne? Man kann es natürlich heutzutage mit Styropor machen, hat man es reingestellt und dann hat es zu Ende gegart. Eigentlich super ökologisch. Ne?
Die Hausfrau konnte morgens die angekochten Speisen in die Kochkiste schieben und wenn sie nach der Berufsarbeit nach Hause kam, gar gekocht wieder herausnehmen. Und dann hier.
Was ist das? Um Gottes Willen. Ach, eine Bar für den...
Nee. Sagt der Hausmann. Genau, die Bar.
Also das ist ein Brett, also muss man bestimmt beschreiben. Das ist ein Längsbrett, das quasi an die Wand geklappt ist, vielleicht so irgendwie zwei Handbreit breit, ne? Und ungefähr 2,50 Meter lang.
Ja, und jetzt schaue ich mir mal dein ungebügeltes Hemd an, was du anhast. Und da erschließt sich mir gleich, okay, Warum du nicht erkennst, dass das Bügelbrett ist, was man hier hochklappen konnte, um dann den Raum frei zu haben. Und nur wenn du mal dein Hemd gebügelt hättest. Ja, der Hintergrund sollte man vielleicht auch nochmal sagen. Ja, wie kommt es überhaupt dazu, so eine kleine Winzküche, wie gesagt, das kleinste Format 6 Quadratmeter, wenn es dann größere, mehrköpfige Familien war, auch ein bisschen größer, war natürlich die Optimierung von Arbeitsabläufen.
Also so die Küchenfabrik, ne? So.
Sie selbst sagt, nach 5 Jahren hängt ihr diese Küche zum Hals raus. Also sie möchte eigentlich nicht mehr damit in Verbindung gebracht werden. Sie sagt, ich bin keine Küche.
Ja, hat sie denn selber gekocht eigentlich?
Nee, die hat nie gekocht.
Die Leute lachen immer, wenn ich sage, ich selbst habe vorher überhaupt nie gekocht. Das war nicht aufgrund der Erfahrungen. Der Stadtrat Mayr hat große Propaganda damit gebracht. Eine Frau für die Frauen und so weiter. Das war alles schwer. Ich habe nie gekocht. Meine Mutter hat zu Hause gekocht. Und wie ich dann verheiratet war, naja, dann haben wir halt abends gekocht. Etwas wie halt so zwei Berufstätige leben.
Das war die Architektin Margarete Schütte-Lihotzky in einem Interview von 1992 mit Martin Bernhofer bei Radio ORF. Da war sie bereits 95 Jahre alt, eine wirklich erstaunliche, großartige Persönlichkeit, die im Jahr 2000 starb. Einem breiteren Publikum ist Margarete Schütte-Lihotzky sicherlich durch die Frankfurter Küche bekannt, die sie in der Weimarer Republik unter dem Stadtbaurat Ernst May entwickelt hatte. May hatte sie 1926 von Wien nach Frankfurt berufen. Eine solche Küche haben wir uns im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg angesehen.
Um die durch den Weltkrieg verursachte Wohnungsnot einzudämmen, setzte in den 1920er Jahren ein Massenwohnungsbau ein. Tausende neue Arbeiterwohnsiedlungen wurden in Plattenbauweise und aus Fertigteilen errichtet. Die Mitarbeit von Architektin Schütte-Lihotzky an diesen Bauprojekten wurde dabei geleitet von der Frage, wie man durch richtigen Wohnungsbau den Frauen Arbeit ersparen könne. Mit ihrer 6 Quadratmeter kleinen Küche verfolgte die Architektin also durchaus emanzipatorische Ziele, nämlich die Entlastung der mehrfach belasteten Arbeiterinnen und Angestellten.
Ich bin eben eine Systematikerin. Ich habe das alles berechnet und aufgrund von bestimmten Abmessungen mit der Stoppuhr habe ich diese Frankfurter Küche gemacht. Wissen Sie, es war ja in den 20er Jahren schon vorauszusehen, dass die Berufstätigkeit der Frauen eine allgemeine werden wird. Also ich habe es jedenfalls vorausgesehen und andere auch, der May natürlich, sonst hätte er mich das nicht machen lassen. Das war absolut vorauszusehen, dass die Frauen nicht nur arbeiten gehen, damit sie zum Einkommen des Mannes dazu verdienen, sondern dass das andere ethische Grundlagen auch hat.
Mit der Rationalisierung der Handlungsabläufe in der Küche sollte die Arbeit vereinfacht und dadurch Zeit für sinnvollere Dinge freigesetzt werden. Die Küche war kostengünstig und somit für alle Schichten bezahlbar und berücksichtigte den Platzmangel in Arbeiterhaushalten.
Die theoretische Grundlage hierfür war der Taylorismus, durch den zunächst in der Arbeitswelt die Arbeitsabläufe optimiert werden sollten. Nun wurde dieses Prinzip übertragen auf den privaten Arbeitsplatz Küche. Diese Unternehmensphilosophie wurde von der Linken, auch von Schütte-Lihotzky selbst, durchaus sehr kritisch bewertet, führte sie doch zur Akkordarbeit und nicht zuletzt zur Einsparung menschlicher Arbeitskraft. Schütte-Lihotzky hatte sich intensiv mit der Küchengestaltung auseinandergesetzt.
Die Wohnküche ist ja kommt ja eigentlich aus der alten Bauernküche. Wir haben in den ersten Siedlungen in Wien überall Wohnküchen gemacht. Warum? Weil wir kein Gas und kein Elektrisch hatten. Das heißt, wenn der Wohnraum mit dem Kohlenherd geheizt wird, dann hat man gleich die Wärme ausgenutzt für das Wohnen. Dann war die Wohnküche vollkommen berechtigt. In Frankfurt hatten wir aber schon Gasherde, nicht elektrisch, das war noch viel zu teuer. So dass die Wohnküche uns als eine überholte Form vorkam. Die nächste Form wäre gewesen die Kochnische, wie das in den großen Blockbauten der Gemeinde Wien gemacht worden ist, wo wir schon Gas hatten, aber noch keine Zentralheizung. Deshalb hat man eine offene Nische gemacht, damit der Ofen im Wohnraum die Küche mitheizen kann. In Frankfurt haben wir aber schon Zentralheizung gemacht. Deshalb haben wir gesagt, die höhere Wohnform ist eine reine Arbeitsküche, die eine Art Laboratorium für die Küchenarbeit darstellt, das aber abgeschlossen werden kann. Und deshalb sind wir in Frankfurt zu der Arbeitsküche übergegangen. Ich habe in Frankfurt noch die vierte Form vorgeschlagen, die eine höhere Form wäre und die Schweden nachher gemacht haben, nämlich eine Essküche, also eine kleine Küche, in der man aber auch einen Tisch mit Stühlen hat und einen Wohnraum. Das hätte aber 6 bis 7 Quadratmeter mehr ausgemacht und die sind mir nicht bewilligt worden in Frankfurt. Deshalb die Arbeitsküche und nicht die Essküche.
Doch Margarete Schütte-Lihotzky ist wesentlich mehr als nur ihre Frankfurter Küche, von der bis in die 1930er Jahre hinein über 10.000 eingebaut wurden. Wir sprachen mit Thea, die zusammen mit anderen zum Internationalen Frauentag in Nürnberg eine kleine Ausstellung über diese Architektin gezeigt hat.
Wir hatten im Vorfeld zum 8. März, zum Internationalen Frauenkampftag, überlegt, wir würden gerne eine Ausstellung machen. Und der vorläufige Arbeitstitel war dann Revolutionäre Frauenkunst. Und im Zuge dieser Recherche sind wir dann über Margarete Schütte-Lihotzky gestolpert. Und der erste Aha-Effekt war, die erste praktizierende Architektin der Welt, da dachten wir schon, ja, das ist ja Wahnsinn. Und je mehr wir recherchiert hatten, desto mehr haben wir gemerkt, wie diese Punkte zusammenlaufen, die wir auch in unserer Arbeit sehen. Da war dann diese Architektin als erste Frau praktizierend in diesem Beruf. Da war eine Frau, die sich ihr Leben lang politisch engagiert hat für Frauenrechte, für Frieden, für eine befreite Gesellschaft, die auch immer ganz klar gesagt hat, ihre Arbeit ist durchaus auch politisch, die das nie getrennt hat. Das, was sie als Architektin gemacht hat, hat sie auch immer in ihrem politischen Kontext gedacht. Wie zum Beispiel eben die Küche, die darauf ausgelegt war, zu sagen, möglichst arbeitssparende Verhältnisse zu schaffen, damit Frauen nicht noch länger in dieser Reproduktionsarbeit gefangen sind. Diese Frau, die Wohnungen gestaltet hat für ledige Frauen, damit sie eben nicht in ledigen Wohnheimen nur unter ihresgleichen, sagt man, irgendwie verwahrt sind, sondern inmitten von Familien auch leben können, die so gebaut sind, dass sie kostensparend sind, dass sie bezahlbar sind. Das sind alles Themen, die uns natürlich auch in unserer politischen Arbeit beschäftigen. Wo kommt der bezahlbare Wohnraum her? Frauen sind davon betroffen, dass sie weniger verdienen, dass sie sich oftmals keine Wohnungen leisten können, dass sie ganz oft auch in ihren Beziehungen weiterleben müssen, obwohl sie da gar nicht mehr leben wollen, weil sie sich eben keinen Wohnraum leisten können. Und so sind all diese Punkte zusammengeflossen in dieser einen Frau. Und das war sehr aufregend und sehr spannend für uns. Und deshalb haben wir uns gedacht, über diese Frau möchten wir eine Ausstellung machen.
Es war somit das viel umfangreichere Lebenswerk von Schütte-Lihotzky, das heutige Feministinnen veranlasst hat, sich mit ihr zu beschäftigen.
Sie hat ja am Anfang auch in der Wiener Siedlerbewegung gearbeitet, wo es ihr darum ging, dass nach dem Ersten Weltkrieg Arbeiter und Arbeiterinnen keine Wohnung mehr hatten und dann erstmal wild gebaut haben. Da hat sie sich ja schon angefangen zu identifizieren. Dann ging es eben weiter mit der Frankfurter Küche, mit den Wohnungen für Arbeiterinnen und Arbeitern. Dann war sie ja lange in der Sowjetunion, hat dort dann auch sich viel mit Kindereinrichtungen beschäftigt. Wo sind Kinder eigentlich aufgehoben? Was brauchen sie für Räume? Das war so das, was uns interessiert hat. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass sie ja ihr ganzes Leben lang sehr aktiv war, auch ja im Widerstand gekämpft hat, danach auch immer noch aufrecht war, obwohl sie ja von offizieller Seite gar keine Aufträge mehr bekommen hat. Und das war so das Faszinierende an ihr.
Für ihre Zeit als Frau völlig ungewöhnlich beginnt Margarete Lihotzky 1916 im Alter von 19 Jahren ein Architekturstudium in Wien, tatsächlich nicht ohne gesellschaftsbedingte Widerstände.
Natürlich sowohl mein Lehrer als auch mein Vater, die waren dagegen, nicht wahr? Sie haben, nicht weil sie so reaktionär waren, im Gegenteil, das waren die beiden überhaupt nicht, sondern weil sie sich überhaupt nicht vorstellen konnten, dass man eine Frau beauftragt, ein Haus zu bauen. Das war doch 1916, wie ich diesen Entschluss gefasst habe, nicht vorstellbar. Und ich erinnere mich, wie mein Vater gefragt hat, na, was wirst du machen, was denkst du dir? Habe ich gesagt, na, ich werde halt in einem Büro bei einem Architekten zeichnen. Ich habe mir selbst das nicht vorstellen können. Mein Vater hat geglaubt, ich werde in diesem Beruf verhungern.
Margarete Lihotzky ist völlig fasziniert von der Möglichkeit, zweidimensionale Vorlagen in einem dreidimensionalen Raum umsetzen zu können. Die Tatsache, dass alle Menschen ein Dach über den Kopf benötigen, führt zu der Erkenntnis, dass es für das Wohlbefinden essentiell ist, wie diese Häuser gebaut sind. Zeitlebens wird sie sich bei ihren Bauvorhaben mit gesellschaftlichen Verhältnissen und Problemen auseinandersetzen und eine menschenwürdige Lösung suchen. Für die Frauen, für die Kinder, für die arbeitende Bevölkerung.
Bei der Verfolgung dieses sozialpolitischen Aspekts steht sie keineswegs allein. Dennoch ist diese Haltung insofern ein Novum, als sich doch bislang Architekten als Auftragserfüller, reicher Auftraggeber wie Unternehmer oder Kirchen verstanden hatten. Die Initialzündung für diese Sichtweise ist ein Architekturwettbewerb, an dem sie sich während ihres Studiums beteiligt.
Ich habe mich an diesem Wettbewerb beteiligt und habe meinem Professor, dem Stonat, gesagt, ich möchte das machen. Und da hat er gesagt, bevor Sie aber nur einen Strich zeichnen, gehen Sie hinaus in die Arbeiterbezirke und schauen Sie, wie die Arbeiter bei uns wirklich wohnen. Und das habe ich gemacht. Das war 1916 oder 1917. Und da war es gar keine Seltenheit, dass bis zu 8, 9 Menschen in einem Zimmer gewohnt haben. Kaum ein Kind hat ein eigenes Bett. Und ich hatte doch keine Ahnung, dass in unserer eigenen Stadt die bürgerlichen Bezirke waren sehr abgeschlossen von den Arbeiterbezirken. Und obwohl ich in eine allgemeine Volksschule gegangen bin, hatte ich keine Ahnung, dass die hunderttausende Menschen ein so angespanntes Leben führen, von dem ich ja vorher keine Ahnung hatte.
Nachdem sie 1919 die erste diplomierte Architektin geworden war, erhält sie tatsächlich Aufträge für Wohnungsbauten, Kleingartensiedlungen und Kindergärten. Vor allem arbeitet sie für den Österreichischen Verband für Siedlungs- und Kleingartenwesen einer Bewegung in der Nachkriegszeit, die explizit ausgehend von unten auf den Massenwohnbau und eine Verbesserung der Arbeiterwohnverhältnisse abzielt.
Und diese Siedlerbewegung war meiner Meinung nach und auch meiner Kenntnis nach das einzige Beispiel, wo durch eine Bewegung von unten ein Massenwohnbau entstanden ist. Wissen Sie, die Wohnungsnot in Österreich oder speziell in Wien auch nach dem Ersten Weltkrieg, die war ja unvorstellbar. Im Jahr 1912, die Zahlen habe ich ganz genau im Kopf, sind zum Beispiel in einem Jahr 90.000 Menschen nur in Wien in Obdachlosenasyle gekommen und darunter 20.000 Kinder in einem Jahr. Jetzt war 4 Jahre Krieg, nichts gebaut worden, nichts restauriert worden. Kann man sich vorstellen, wie das 1918, 1919 ausgeschaut hat. Und die Leute sind gekommen, haben kein Dach über den Kopf gehabt und haben große Demonstrationen waren da auf der Ringstraße. Da waren tausende Menschen, ich erinnere mich noch, bin neben dem losgestanden auf der Tribüne vor dem Parlament und die sind vor uns vorbei und haben also gefordert, Grund und Boden und Subventionen und Baumaterial, damit sie mit Selbsthilfe. Das war alles ganz primitiv, hat das begonnen. Mit Selbsthilfe sich eben ein Dach über den Kopf schaffen können. So war das 1919. Die heutige Generation, die können sich das gar nicht vorstellen mehr.
Den Wettbewerb hat sie übrigens mit ihrem Projekt gewonnen. Es folgt der Umzug nach Frankfurt und schließlich fordert sie 1930 Stadtbaurat Ernst May auf, sich einer Architektengruppe für die Arbeit in der Sowjetunion anzuschließen. Sie ist als Expertin für Kinderbauten unter anderem an dem Aufbau einer Stadt für 200.000 Einwohnerinnen und Einwohnern beteiligt. Es sind große Herausforderungen, die sie in diesen Jahren des Aufbaus bis 1937 bewältigt. Sie muss bei ihren Planungen und Berechnungen in dem riesigen Land jeweils die kulturellen Unterschiede der diversen Bevölkerungsgruppen berücksichtigen und die verschiedenen klimatischen Bedingungen in ihre Überlegungen mit einbeziehen. Umfasst das Gebiet, in dem sie tätig ist, doch 4 verschiedene Klimazonen.
Schütte-Lihotzky verlässt 1937 die Sowjetunion zusammen mit ihrem Mann und Kollegen Wilhelm Schütte, den sie 1927 geheiratet hatte. Das politische Klima in der Sowjetunion richtete sich zunehmend auch gegen ausländische Architekten und Architektinnen. Aus sicherheitspolitischen Gründen wurden sie nun von städtebaulichen Projekten ausgeschlossen.
Mittlerweile waren die Nationalsozialisten an die Macht gekommen und Österreich dem Deutschen Reich angeschlossen worden. Eine Passverlängerung stellten die Nazis für das Ehepaar nur für die Sowjetunion oder Deutschland aus. Doch weder wollten sie dauerhaft dort bleiben, geschweige denn nach Nazi-Deutschland gehen.
Es ist der Architekturkollege Bruno Taut, der dem Paar eine attraktive Stellung an der Akademie der schönen Künste in Istanbul verschafft, wohin sie ins Exil gehen. In der damals neutralen Türkei nimmt Margarete Schütte-Lihotzky sofort Kontakt auf zu österreichischen Widerstandsgruppen, die vom Exil aus weiterhin die Nazis bekämpften. Nun tritt Schütte-Lihotzky der kommunistischen Untergrundbewegung bei, wird Parteimitglied und stellt sich der Widerstandsbewegung zur Verfügung. Sie verlässt das sichere Exil und reist illegal nach Österreich.
Hierzu nochmal Thea, die sich anlässlich des Internationalen Frauentags 2018 mit revolutionären Frauen beschäftigte und dabei auf Margarete Schütte-Lihotzky stieß.
Wenn man sich diese Zeit anschaut, dass eine Frau sich entschließt, aus dem sicheren Exil alleine, ohne Ehemann, in den Untergrund zu gehen. Sie hatte ja quasi eigentlich nur wenige Tage tatsächlich im Untergrund gearbeitet, bevor sie durch einen Nazi-Spitzel aufgeflogen sind. Hat sich unzähligen Verhören unterziehen müssen, viel mehr als die meisten anderen. danach immer noch aufrecht dagestanden, trotz aller Widerstände, weil sie angefeindet wurde, dass sie Kommunistin war, einfach ihren antifaschistischen Weg weitergegangen ist.
Ich habe gesagt, ich bin doch sehr geeignet. Ich kann einmal die Verbindung herstellen mit drinnen. Es musste doch von Zeit zu Zeit immer mal jemand rein und wieder raus, weil ich keine Emigrantin war. Ich bin ja schon 1930 weg, also wie noch gar kein Nazi da war. Weil ich keine Jüdin war oder nicht, wie man so schön sagt, jüdisch versippt, wie die Nazi gesagt haben. Und weil ich bekannt war als ein Gegner, nicht wahr, also politisch verlässlich. Und so habe ich mich da gemeldet und bin dann reingefahren zu Weihnachten, am Weihnachtsabend 1940.
Innerhalb kurzer Zeit muss sie die Regeln des illegalen, konspirativen Lebens erlernen.
Auf Zigarettenpapier hat man mir das geschrieben, verschlüsselt. Diese Adresse, wo ich in Wien hingehen soll. Und das war so ein Kugel, Papierkugel, das habe ich ins Ohr gesteckt. An der Grenze war überhaupt nichts. Aber am nächsten Morgen, meine Schwester ist bis 3 Uhr früh an meinem Bett gesessen, wir haben uns lange nicht gesehen. Also erst am nächsten Morgen habe ich versucht, das Kugel habe ich nicht herausbekommen. Das war natürlich ein Schreck. Und dann habe ich meinen Schwager gebeten, mit einer Zeichenlampe hat er mir da hineingeleuchtet und hat gesagt, ja, da ist was drin, sag ich nur, das ist mir sicher auf der Fahrt was hineingefallen. Und er hat es herausgekriegt. Na, so schnell konnte er gar nicht schauen, wie das Kügel weg war. Er hat natürlich keine Ahnung gehabt, zu welchem Zweck ich gekommen bin.
25 Tage lang gelingt es ihr, sich im österreichischen Untergrund aufzuhalten und die Verbindungen zum Widerstand aufzunehmen. Dann wird sie, verraten durch einen Spitzel, von der Gestapo verhaftet. Die Verhöre, denen sie unterzogen wird, sind grausam und zermürbend. Als Verbindungsfrau kennt Schütte-Lihotzky den Stand der Organisation insbesondere im Ausland gut. Und sie weiß, dass nicht nur sie selbst höchst gefährdet ist, sondern dass von ihren Aussagen auch das Leben zahlreicher weiterer Menschen abhängt.
Aber von mir war ja nichts zu erfahren, weil ich von hier nichts aussagen konnte. Ich war zwar sehr gut informiert, ich sollte am nächsten Tag hinausfahren. Über Organisation, also es war Jugendgruppen, es hat Gruppen beim Militär gegeben, es hat Gruppen in den Betrieben gegeben. Darüber war ich schon informiert. Aber das haben die eh gewusst in der Gestapo. Aber Details habe ich natürlich nicht gewusst, weil ich ja in Österreich mit niemandem sonst zusammengekommen bin. So wollten sie von mir nur über Auslandssachen wissen. Und da konnte man ihnen falsche Sachen erzählen. So weit hat ihr Arm nämlich nicht gereicht.
Sie selbst entkommt einem Todesurteil nur, weil es ihrem Mann gelingt, ein gefälschtes Schreiben des türkischen Konsulats an den Volksgerichtshof in Berlin zu schicken, in dem ihre Mitarbeit an Bauvorhaben in der Türkei als unverzichtbar bezeichnet wird.
Naja, und mein Mann hat das bekommen, ist sofort nach Ankara gefahren, ist sofort ins Ministerium und zu dem entsprechenden Ministerialrat. Und der hat aber gesagt, nein, das geht jetzt nicht oder was. Und ist zufällig hinausgegangen und mein Mann hat ein Briefpapier gestohlen vom Ministerium, einen gefälschten Brief, der wurde unterschrieben. Den hat er sogar noch die Übersetzung beglaubigen lassen und mit einem Kurier vom deutschen Konsulat ist dieser Brief hierher gekommen. Und der ist dann von hier an den Anwalt und der Anwalt hat ihn ans Volksgerichtshof geschickt nach Berlin. Das waren ja Urteile alle in Berlin gefällt schon. Und nun gut, so viel war ihnen mein Kopf doch nicht wert, dass von einem türkischen Minister unterschrieben, aber gefälschte Unterschrift, nicht wahr?
Viele der mit ihr inhaftierten Widerstandskämpferinnen und Kämpfer haben nicht das Glück. Sie werden hingerichtet. Diese erschütternden Erfahrungen und ihre anschließende 5-jährige Haft in Wien und im Zuchthaus Eichach hat Schütte-Lihotzky eindringlich in ihren Erinnerungen aus dem Widerstand beschrieben, die 1985 in der DDR erschienen. Hierin schreibt sie:
Oft fragten mich nach 1945 verschiedenste Leute, auch solche, die keineswegs Nazis waren, warum ich denn aus dem sicheren Ausland nach Wien gefahren bin. Immer wieder empört mich diese Frage. Immer wieder bin ich entsetzt über die mir so fremde Welt, in der diese Frage überhaupt eine Frage ist. Von der Erkenntnis, dass man sich in so harten Zeiten nicht einem angenehmen, risikolosen Leben hingeben darf, sondern im Widerstand gegen die Nazis auch etwas zu leisten hat, bis zur Meldung bei Herbert, dass ich bereit war, nach Österreich zu fahren, war nur ein kleiner Schritt. Dieser Schritt war nichts anderes als die notwendige Konsequenz jener Erkenntnis, die in mir herangereift war, als ich mir schon Jahre zuvor in Moskau die Frage gestellt hatte, was haben wir zu tun, damit wir nach dem Sturz Hitlers mit gutem Gewissen wieder in der Heimat leben können? Was haben wir zu tun, um zum Sturz Hitlers beizutragen?
Wenige Tage vor Kriegsende wird Margarete Schütte-Lihotzky 1945 von amerikanischen Truppen befreit. Sie bekommt in den Nachkriegsjahren Bauaufträge in Bulgarien, in der Volksrepublik China, in Kuba und in der DDR. 1962 wird sie Städtebauexpertin der UNO. In ihrem Geburtsland Österreich erhält sie aufgrund ihrer Zugehörigkeit zur Kommunistischen Partei keine öffentlichen Aufträge.
Ich neige nicht zu Enttäuschungen, aber also persönlich hat mich diese berufliche Diskriminierung sehr getroffen, das muss ich Ihnen sagen. Nicht nur, weil ich vielleicht kein Geld gehabt habe, ich sage, also ich bin nicht verhungert, irgendwas hat man immer gemacht, irgendwo eine Ausstellung oder das oder jenes, sondern sonst hat mich das sehr schwer getroffen. Denn ich hätte natürlich gern gebaut, wozu ist man Architekt nicht?
Erst später erhält sie mehrere Auszeichnungen, Architekturpreise und den Ehrendoktortitel der Universität Graz, weil sie der Mehrheit der Bevölkerung ein besseres tägliches Leben ermöglicht habe. Margarete Schütte-Lihotzky, die im Jahr 2000 starb und ein Ehrengrab auf dem Wiener Zentralfriedhof erhielt, blieb trotz der späten Anerkennung konsequent. 1988 lehnt sie eine Ehrung des österreichischen Bundespräsidenten Kurt Waldheim wegen seiner sehr zweifelhaften Nazi-Vergangenheit ab.
Ihr Erbe wird in ganz unterschiedlichen Formen weitergetragen, nicht zuletzt durch die heutige Verknüpfung zwischen dem Kampf um bezahlbaren Wohnraum und der Forderung nach emanzipatorischen Lebensverhältnissen.
Ich glaube, nach wie vor ist es dieses Thema, das offensichtlich auch damals schon präsent war, die Frage der Frau und die Frage des Wohnens. Das finde ich sehr erstaunlich, dass wir heute, Jahrzehnte später, immer noch genau vor diesem Problem stehen, dass Frauen weniger verdienen, dass Frauen weniger an bezahlbaren Wohnraum kommen. Das ist auch das schon, was Margarete Schütte-Lihotzky umgetrieben hat, wo sie mit aller Kraft versucht hat, in ihrer beruflichen Arbeit dort etwas zu verändern. Ganz aktueller Bezugspunkt ist, wir beschäftigen uns ja seit vielen Jahren mit dem Thema Wohnen, Gentrifizierung. Und da finde ich es eigentlich einen sehr schönen Punkt, dass wir zum 8. März diese Ausstellung gemacht haben und jetzt am 14. Juni ja wieder eine Demo in Nürnberg planen, wo es genau um dieses Thema gehen soll. Einkommen rauf, Mieten runter. Und das ist total schön, dass sich diese Verknüpfung fortsetzt.
O-Töne stammten aus dem Interview von Martin Bernhofer mit Margarete Schütte-Lihotzky mit freundlicher Genehmigung des ORF. Sounds von David Chestai, Andros Elstein, Highway 17, Chess is Belaine, Anamorphic Orchestra und Soundspread.